Sex und Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Ein Podcast der TU Dresden mit dem Philosophieprofessor Markus Tiedemann und der Wissenschaftsjournalistin Katrin Tuminski. Nur wenig auf dieser Welt interessiert die Menschen mehr als Liebe, Sex und auch Freundschaft. Selbst Geld, Status, Reichtum und auch Schönheit sind oft nur Mittel zum Zweck für den Erfolg bei der Partnerwahl oder für die Befriedigung sexueller Bedürfnisse, für das Gewinnen von Freunden oder auch um eine Familie zu gründen. Doch gibt es wahre Liebe und wahre Freundschaft überhaupt? Wie wird Sex bewertet und praktiziert? Welche Denkmodelle prägen unsere Vorstellungen von Lust? Seit Jahrtausenden beschäftigen sich auch Philosophen mit diesen Fragen. Von der Antike bis zur Gegenwart, von Aristoteles und Platon bis Simone de Beauvoir und auch Erich Fromm, sie alle haben nach Antworten gesucht und auch welche gefunden. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge unseres Podcastes Liebe, Sex und Freundschaft, Fragen und Antworten der Philosophie. Hallo Markus, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Katrin.
Wir sind ja in den letzten Folgen durch die vergangenen 2 oder auch 3 Jahrtausende philosophisch gelustwandelt. Wir haben uns die Antike angeschaut. Wir sind eigentlich bis zur Gegenwart im 20. Jahrhundert gelandet und wir haben uns mit Mythos und Logos beschäftigt. Wir haben uns damit beschäftigt, wie sich Mythen und Logos sozusagen auswirken auf unsere Vorstellung von Liebe, Freundschaft und Sex. Wir haben uns mit Platons Ideal der wahren Liebe beschäftigt. Wir haben uns mit dem Freundschaftsbegriff von Aristoteles beschäftigt. Und wir haben uns auch mit Viktor Emil Frankl und Erich Fromm beschäftigt. Und jetzt wollen wir etwas ganz anderes machen, sozusagen ein Stück in die Praxis gehen und fragen, wie sich sozusagen Philosophie und Empirie zueinander bewegen. Deswegen sage ich nochmal herzlich willkommen zu unserer Folge Evolutionstheorie und empirische Soziologie. Und da frage ich dich gleich, Markus, was kann denn die Philosophie der Empirie und die Empirie der Philosophie sagen?
Oh, das ist eine spannende Frage. Also zunächst einmal glaube ich, dass sie sich wunderbar ergänzen können und zum Teil auch aufeinander angewiesen sind. Also eine Theorie, die überhaupt gar keine Erdung hat, kann ja leer sein, also leere Behauptungen aufstellen, während eine Empirie, die nicht versucht, das Ganze systematisch zu deuten, wiederum blind sein kann. Also ich kann vielleicht ein Beispiel geben. Es gibt den berühmten Bonobo-Test. Also man nimmt Probanden und Probanden und zeigt ihnen erotische Abbildung und misst dabei die Durchfeuchtung und Ausdehnung ihrer Genitalien. Und man sieht, egal ob homosexuelle Darstellung, heterosexuelle Darstellung, bei Männern und Frauen hat es den gleichen Effekt. So, jetzt taucht ein Bild von 2 kopulierenden Bonobos auf und bei Männern ist im wahrsten Sinne des Wortes tote Hose. Mhm. Bei Frauen jedoch sind durchaus Effekte messbar. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir denn mit dem Ergebnis? Die Empirie gibt darauf keine Antwort. Und jetzt könnte man ja lächerlicherweise sagen, okay, Frauen haben eine Neigung zur Sodomie. Das wäre ja absurd. Oder man kann sagen, was finden wir denn für andere Erklärungen? Und da wäre es zum Beispiel, dass die reine Gegenwart von Geschlechtlichkeit evolutionär, und da sind wir bei der Evolutionsbiologie, große Vorteile, nämlich Verletzungsgefahr, Vermeidung hat, wenn dann die Geschlechtsorgane der Frau aktiv werden.
Okay, das ist sehr spannend. Und diese Studie, von wann stammt die? Kannst du da vielleicht noch?
Oh, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich glaube, sie stammt aus den Ende der 90er Jahre. Müsste ich aber nochmal nachschlagen. Ich nehme sie nur deswegen als Beispiel, um zu sagen, selbst wenn wir empirische Daten erheben, haben wir dadurch ja noch keine Gewissheiten, sondern wir sind gar nicht, wir kommen gar nicht drum herum, sie zu interpretieren. Und da nehmen wir dann immer ein Paradigma, das wir aus der Theorie entnehmen. Und in andere Richtungen gilt das genauso. Also nur weil wir das Paradigma der Evolutionstheorie haben, müssen wir trotzdem aufpassen, dass sie a. sauber bleibt, also nicht von anderen Dingen überlagert wird und B, nicht jedes empirische Datenmaterial sofort diesen schon vorgefertigten Kategorien genügen muss.
Du hast es eben angesprochen, die Evolutionsbiologie und auch Theorie. Was sagt denn zum Beispiel Darwins Evolutionstheorie zur Sexualität?
Ganz viel und gar nichts. Also als erstes Mal würde man sagen, wenn man unsere Sexualität wahrnimmt als so etwas, das einen Plan verfolgt oder einer Masterstruktur unterworfen ist, dann hat man die Evolutionstheorie bereits schon verlassen. Denn das, was uns auszeichnet als biologische Wesen, folgt keinem Masterplan, wenn man Evolutionsbiologe ist, sondern ist das Ergebnis zufällig erfolgreicher Mutation. So, erfolgreich.
Wir sind also alle Produkte des Zufalls.
Ja, wenn man so will, ja. Und jetzt unser Verhalten zu erklären, lässt sich dann durch den Erfolg erklären. Und dann sind wir relativ schnell bei, wie ich finde, sehr ergiebigen Erklärungsmustern. Also zweigeschlechtliche Sexualität ist ein Erfolgsmodell der Evolution. Warum ist es ein Erfolgsmodell? Weil es durch die Reorganisation des Genoms große Vorteile für die nachkommende Generation mit sich bringt. Und die ist ja zum Beispiel, denken wir mal, Immunstatus. In einem ständigen Wettlauf mit Parasiten, Viren und Krankheiten. Und das ist ein Erfolgsmodell. Und deswegen hat jetzt die Evolution in diesem Spielraum zweigeschlechtliche Sexualität eine riesen Bandbreite geschaffen von rein quantitativen Strategien, also Korallen, die da zu millionenfach ins Wasser laichen und dann einfach die Paarung der Meeresströmung überlassen, bis zu ganz qualitativen Strategien, meinetwegen Nashörner, die eine ganze Woche nebeneinander herlaufen, um dann in einem riesigen Kraftakt mal einmal zu kopulieren und dann auch nur ein einziges Junges zur Welt zu bringen. So, und in diesem Muster wird dann der Mensch eingeordnet. Ist er jetzt qualitativ, ist er quantitativ?
Und sind wir jetzt qualitativ oder quantitativ?
Ich glaube, hier fängt es schon an, dass wir schnell alten kulturhistorischen Mustern zum Opfer fallen und eben nicht sauber klar denken. Also die alte Interpretation der Evolutionstheorie läuft nach dem Muster, Frauen haben eine qualitative Strategie. Warum? Weil sie während Schwangerschaft und Kinderaufzucht von der Selbstversorgung abgeschnitten sind. Und deswegen brauchen sie vor allen Dingen einen Versorger und schauen ihm dann zum Beispiel aufs Hinterteil, um zu sagen, ist das ein guter Jäger, ja oder nein?
Ich unterbreche noch mal kurz. Also qualitative Strategie bei Frauen heißt, sie suchen lange und ganz genau und gucken auf die Qualität, damit sie sicher sein können, dass sie dann einen Versorger haben, wenn sie meinetwegen schwanger sind und die Kinder großziehen.
Genau, also okay. Damit das genetische Projekt Fortpflanzung erfolgreich ist. Daran hat es was zu tun. So. Und bei Männern wurde dann unterstellt, dass sie rein quantitative Strategie fahren, nämlich Samenstreuung, der Platzhirsch ist unterwegs. Und wenn man jetzt genauere Forschung anguckt, dann haut das in beide Richtungen nicht hin.
Das heißt, bevor ich jetzt zu den genaueren Forschungen komme, das sind sozusagen diese Platzhirsch-Mentalität, also quantitativ Mann, qualitativ Frau, geht zurück auf welche Forschung?
Also das geht erstmal auf das Muster der Evolutionstheorie zurück, dass da sagt, es gibt qualitative und quantitative Strategien. Die Evolutionstheorie hat aber, zumindest die klassische, darwinistische, würde jetzt nicht sofort sagen, deswegen gehört der Mann in die qualitative und die Frau in die quantitative. Dass wir sie so einordnen, hat unter anderem auch mit Bildern des Menschen, mit kulturell überkommenen Bildern zu tun, die gar nicht aus der Evolutionstheorie stammen. Die Evolutionstheorie würde mit vielen auch Erkenntnissen der neueren Forschung durchaus einhergehen, würde sagen, ja, das sind interessante Ergänzungen und so einfach kann man die beiden eben nicht zuordnen.
Und wie sind jetzt diese interessanten Ergänzungen, was besagen die, was sind das für Forschungen?
Na, sie laufen, also ich kann gerne gleich ein paar Beispiele geben.
Ja, unbedingt.
Also vielleicht fangen wir mal mit einem Beispiel an, das angeblich die Aufteilung in braves Mädchen, wilder Junge zu bestätigen schien, aber nicht auf den zweiten Blick. Also das ist die berühmte Studie, das College-Experiment von Russell Clark. Man nehme sehr attraktive Studentinnen und Studenten und die sprechen auf dem Campus Kommilitonen an. Die erste Frage ist, hättest du Lust, mit mir hier in Form eines Dates einen Kaffee zu trinken? Dann sagen 50% der angesprochenen männlichen Studenten ja.
Stimmt, das hattest du schon mal erwähnt in den ersten Folgen.
Ja, genau. So, und 56 der Studentinnen sagen auch ja. So, dann kommt der nächste Schritt und sagt, würdest du mich auch in mein Apartment begleiten? Dann sagen von den angesprochenen, die schon ja gesagt, von den Männern über 70% ja. So, von den Frauen geht es, glaube ich, gegen 6, 7, 9%. So, und der nächste, würdest du auch spontan Sex mit mir haben? Dann ist die Antwort nein. Bei den Frauen 0% und bei den Männern dann sehr, sehr viele von denen, die auch so. Und jetzt kann man natürlich sagen, braves Mädchen, wilder Junge. Stimmt aber natürlich nicht. Denn das, was wir da messen, sagt über das sexuelle Interesse der Frau gar nichts aus. Sondern zeigt nur, dass sie in unserer Gesellschaft ein höheres Verletzungsrisiko hat, wenn sie mit jemandem in dessen Wohnung geht. Über ihre sexuelle Paarungsbereitschaft wissen wir durch dieses Experiment gar nichts. Und jetzt kommen andere Experimente, wenn ich das noch einmal...
Ja, unbedingt. Kann.
Also es gibt dann von Sarah Woodley zum Beispiel das T-Shirt-Experiment. Mhm. Da lasse ich Frauen schnüffeln an T-Shirts, die Männer getragen haben.
Ach ja, das wird jetzt spannend.
Ja, das ist schön. Und zwar, wenn jetzt die klassische Evolutionstheorie recht hätte, also auch die klassische Auslegung, dass Frauen eine rein qualitative Strategie fahren, dann müsste ja zum Beispiel so etwas sein, der Versorger ist in der Regel dann athletisch in diesem, also müssten das T-Shirt sein von athletischen Männern, die anziehend riechen. Das war nicht der Fall. Sondern Menschen finden den Geruch von anderen Menschen anregend, deren Immunsystem durch die Geruchsstoffe kodiert sind. Das liegt bei uns, glaube ich, beim MHC-Gene heißt es. Da sind Geruchsstoffe drauf und wir finden den Geruch von demjenigen gegenüber auch erotisch anziehend, der einen anderen Immunstatus hat. Das heißt, unser potenzieller Nachfahre würde von den beiden Immunstati der beiden Partner besonders profitieren, weil er ja sozusagen Cherry-Picking von Mami und Papi machen kann. Und daraus folgt jetzt, dass man bei Frauen zumindest, man könnte es suffisant so zusammenfassen, sie suchen sich einen verlässlichen Versorger und während der auf Jagd ist, paaren sie sich mit jedem, der gut riecht.
Also sie fahren eine Doppelstrategie.
Sie fahren eine Doppelstrategie. Genauso wie bei Männern das nicht so ist, dass Männer nie monogame Phasen hätten. Also das lässt sich ja in der empirischen Sozialforschung relativ leicht zeigen. Für beide Geschlechter gilt es. Die klassische Dauer einer Kurzzeitbeziehung in der westlichen Welt ist 3 bis 6 Monate. Erich Fromm würde sagen, ja, dann kippt eben diese Phase des Verliebtseins in die Phase der Liebe und da muss man Arbeit leisten. Und eine Evolutionsbiologin würde sagen, nee, die nehmen eben 3 bis 6 Fruchtbarkeitszyklen mit und das ist evolutionsbiologisch. Die kopulieren sehr oft, ist das sinnvoll? Und zwar deswegen, weil man die Fruchtbarkeit der Frau in unserer Gattung nicht erkennen kann von außen. Bei unseren näheren Verwandten schwillt das Hinterteil und unser. Das heißt, die Fruchtbarkeit ist von außen erkennbar.
Bei uns heißt es also nur ausprobieren.
Ja, wenn du so willst, aber sozusagen, es hat einen Vorteil für die Fortbestehung der Art, da die Fruchtbarkeit der Frauen von außen nicht zu erkennen ist, wenn die Paare zumindest mehrere Zyklen zusammenbleiben.
Aber das heißt ja letztlich, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, dass die Männer grundsätzlich eigentlich polygam sind und manchmal monogame Phasen haben.
Ja, aber Ähnliches gilt für die Frau eigentlich auch. Also man kann dann über die Länge der monogamen Phasen streiten, ob die vielleicht bei Frauen länger sind. Mir steht da kein Urteil zu. Aber beide scheinen mäßig polygam zu sein. Also nicht vollständig polygam, aber doch in ihrer Neigung stärker polygam. Und das wird durch die empirische Sozialforschung bestätigt. Also wenn man heute große Studien, und wir haben zum Beispiel die Pairfam-Studie, die ganze Generationen abgeglichen
hat. Ja, da wollte ich auch gleich noch drauf sprechen zu kommen.
Ja, spannende Studie. Aber wenn man da die Leute fragt, dann sagen 50%, sie waren mindestens einmal untreu. Und knappe 30% sagt, in meiner laufenden Beziehung bin ich untreu gewesen.
Jetzt ist ja dieses Konzept der Polyamorie, spielt ja jetzt gerade unter den jungen Menschen eine ziemlich große Rolle. Also ist das eigentlich realer an den Menschen als die kleinbürgerliche Ehe Vater, Mutter, Kind, wenn ich dich richtig verstehe?
Ja, das ist definitiv unserem rein biologischen Naturell deutlich näher. Ob es sozial kompatibel ist mit der Gesellschaftsform, die wir geschaffen haben, Das ist wieder eine andere Frage. Also die Monogamie könnte sehr früh in der Gesellschaft Einzug gehalten haben, zumindest als Auflage für die Frauen, um sozialen Frieden in Horden aufrechtzuerhalten, um dort nicht sozusagen den Frieden innerhalb der eigenen Gruppe zu gefährden. Das heißt aber nicht, dass sie ein Naturprodukt ist, sondern sie ist ein Kulturprodukt.
So habe ich das noch nie gesehen. Das ist spannend. Vielleicht nochmal zur Perfim-Studie. Du hast es ja angedeutet. Die Studie, das ist ja eine riesengroße Studie gewesen, über 3 Generationen, die im Jahr 2020 abgeschlossen worden ist. Was sind da so die größten Ergebnisse aus dieser Studie?
Oh ja, also die größten, da müssten man eigentlich die Macher der Studie nochmal fragen. Was mich besonders interessiert hat, kann ich sagen. Also erstmal ist sie relativ valide, weil hier jeweils 3 unterschiedliche 10-Jahres-Kohorten untersucht wurden, und zwar sowohl in der Selbstwahrnehmung als auch in der Fremdwahrnehmung. Befragt werden nicht nur die Personen selbst, sondern auch ihre Partner und ihre Kinder und ihre Eltern. Also das heißt, da hat man einen großen Durchschnitt. Da hat man also erstmal hinsichtlich der Neigung und des Lebens klare Ergebnisse. Wir haben eben gerade das mit der Treue bzw. Untreue genannt. Und auch Bindungsfaktoren werden gerade als Querschnittfaktor relativ deutlich. Also was hält zum Beispiel eine Beziehung zusammen?
Ja, was hält eine Beziehung zusammen?
Ja, das ist, auf die erste Antwort ist erstmal relativ unromantisch. Eigentum zum Beispiel. Also die stärksten Bindungsfaktoren, die da sind, sind Eigentum, sind Kinder, religiöse Orientierung und Lokalität. Also suche ich einen Lebenspartner fürs Leben auf Dauer, sollte ich einen ostdeutschen Katholiken nehmen, mit dem ich mir zusammen ein Haus kaufe und mindestens 2 Kinder habe? Das sind die größten Bindungsfaktoren, die ich abspielen kann. Das ist eher unromantisch, aber das hält Paare offensichtlich auf Dauer zusammen.
Ich würde sagen, schwer zu finden, aber in Dresden sind die Chancen da relativ hoch.
Vielleicht, ja, genau.
Ja, okay. Ostdeutschland, beziehungsweise Ostdeutsch, das hast du ja jetzt gerade erwähnt. Was spielt das für eine Rolle? Führen die Ostdeutschen längere Beziehungen als die Westdeutschen?
Statistisch war es so. Es war eine Auffälligkeit, also dass sie statistisch längere Beziehungen haben. Aber wir sind ja in einer Phase der Angleichung. Also ich würde jetzt prognostizieren, ohne jegliche Expertise auf diesem Feld zu haben, dass das in 10 Jahren nahezu angeglichen ist.
Du hast auch gesagt, dass für die Bindung von Menschen Realitätssinn eine Rolle spielt und die Fähigkeit zu vergeben.
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Das ist aus der empirischen Paarforschung, aber auch aus der therapeutischen Psychologie sind das Erkenntnisse. Was sind eigentlich die Tugenden, die dauerhafte, nicht nur auf Dauer bestehende, sondern funktionierende Beziehung am Leben halten? So, dann könnte man zum Beispiel so Indikatoren anführen wie gelungene Sexualität. Ist aber nicht so. Also
wird immer suggeriert, dass viel Sex notwendig ist, damit Beziehungen gut funktionieren.
Also über die Wünsche von Männern und Frauen können wir gleich nochmal reden. Das ist auch ein ganz spannendes Feld. Aber zunächst einmal, gute Sexualität ist eine Frischzellenkur für jede Beziehung. Aber sie funktioniert auch in einer schlechten Beziehung. Also auch schlechte Beziehungen können guten Sex haben, und mit gutem Sex kann man allein keine Beziehung am Leben halten. So, was sind eigentlich die Faktoren, die Menschen auszeichnen, die über lange Phasen zusammen sind und sich dort als glücklich und zufrieden bezeichnen? Und da kommen solche Ergebnisse raus wie Realitätssinn. Also eine realistische Einschätzung meiner Partnerin und meines Partners. Das folgt dem vor, dass ich enttäuscht bin. Ich habe ja ein realistisches Bild, keine überschwängliche Erwartungshaltung.
Das klingt zu einfach, ist aber, glaube ich, ganz schön kompliziert.
Ja, und das Zweite ist noch viel komplizierter. Das ist nämlich Forgiveness. Das ist also, das kommt vor allen Dingen aus der englischsprachigen therapeutischen, auch paartherapeutischen Psychologie. Und die Tugend des Forgiveness oder der Forgiveness, also des Vergebenkönns, ist deswegen so spannend, weil es eine individuelle Tugend ist. Das entsteht ja nicht in der Partnerschaft, sondern das ist eine Eigenschaft, die ich als Individuum mitbringe oder nicht mitbringe. Um mal bei Fromm anzudocken, bin ich eine reife Persönlichkeit oder bin ich es nicht? überlasse ich mich zum Beispiel meiner narzisstischen Kränkung oder tue ich es nicht? Und Personen, die das überwunden haben, scheinen mehr Potenzial zu haben, lang andauernde und glückliche Beziehungen zu führen.
Das klingt wunderschön. Das sollte eigentlich auch mein Schlusswort für diesen Podcast sein. Aber wir sind jetzt vorher darauf gekommen, zu diesen Bindungsfaktoren. Deswegen danach, du hattest es auch schon jetzt angedeutet, wir wollen ja noch über Mann und Frau reden und die Erwartungen, auch die sexuellen Erwartungen. Ja, wie oft haben denn Menschen im Durchschnitt Sex?
Oh, also Menschen, wir müssen erstmal die Gruppen klar machen. Also Singles zum Beispiel haben erschreckend wenig Sex. Das lässt sich natürlich über den Mangel an Gelegenheiten erklären. Und ist bestimmt jetzt auch durch die ganzen Dating-Agenturen im Wandel. Ich bin mir nicht sicher, ob zum Beispiel Perform jetzt die neuesten Trends abbilden können, wenn sie 2020 zu Ende ist. Also vielleicht ist es da anders. So. Spannend ist es zu beobachten, wie Paare Sex haben. Und nach den Ergebnissen, die wir haben, pendelt es sich auf das berühmte eine Mal in der Woche ein. Scheint sehr durchschnittswertig gesättigt zu sein. Aber spannend ist, die Häufigkeit der Sexualität ist nicht abhängig vom Alter der Partner, sondern vom Alter der Beziehung. Also ich bin eine 60-Jährige, frisch Verliebte oder im ersten Jahr meiner Beziehung. Ich habe doppelt so viel Sex wie jemand, der 30 ist und 10 Jahre in einer Beziehung lebt.
Das haben wir vielleicht alle schon mal erlebt, ja.
Ja, aber in unserer vielleicht vorurteilsdurchtränkten Wahrnehmung würden wir immer sagen, bei älteren Menschen nimmt es ab. Aber das scheint eben nicht der Fall zu sein. Was übrigens auch zeigt, wie vielfältig Sexualität ist. Also Sexualität evolutionsbiologisch nur auf Fortpflanzung zu reduzieren, ist ja ein Fehlschluss. Sie hat ja ganz viele Funktionen.
Ja, ich muss jetzt gerade nochmal an die alten und die jungen Leute und Sexualität denken. Ja, vielleicht ist das vorteilsbehaftet, aber eigentlich vielleicht auch schon überholt. Ich glaube, viele wissen ja mittlerweile oder ich weiß nicht, ob man vom Wissen sprechen kann, aber es wurde ja viel thematisiert, dass auch alte Menschen Sexualität haben und was ist überhaupt alt? Natürlich würden sich 60-Jährige niemals als alt bezeichnen. Vielleicht noch zu einem anderen Thema. Pornos, Pornokonsum. Auch das ist ja immer wieder Thema. Und jetzt gerade, sage ich mal, mit den Aufkommen von neuen Medien, von WhatsApp und so weiter, mit der extremen Verfügbarkeit von Pornos, nicht nur auf Videokassetten wie vor 20, 30 Jahren, sondern auch im Internet gibt es ja immer wieder Sexualpädagogen, die davor warnen, dass schon minderjährig zu früh zum Konsum von Pornos kommen. Gibt es dazu Untersuchungen? Was weißt du darüber, Markus?
Also nochmal, ich habe da ja nicht die wirkliche Expertise, aber ich kann sagen, was ich spannend finde an Theorien bzw. Erhebungen, die es gibt. Und da sind es meines Erachtens zwei Dinge. Das erste ist der allgemeine Status von Sexualität als jener Ort, in dem Wollust ausgelebt wird, wo der große Kick kommt, ist in weiten Teilen der Gesellschaft gesunken. Und zwar aufgrund ihrer doch sehr hohen Verfügbarkeit und aufgrund ihrer sehr hohen Akzeptanz. Es ist eben nicht mehr das Verruchte, die große Sünde, der man sich da hingibt, sondern das hat irgendwie was so Wellness-Charakter hat das bekommen. Das gehört einfach dazu, da hat man einen gewissen Anspruch und genau. So, das ist die eine Tendenz. Und die andere Tendenz hast du angesprochen, da gibt es ja dieses berühmte Buch Generation Porno, dass man vielleicht nicht in Gänze akzeptieren muss, das aber doch zumindest auf einige Dinge aufmerksam macht. Und zwar, dass vorangegangene Generationen viel tastender und langsamer an Sexualität sich heranwagen mussten, weil sie eben auch nicht so zugänglich war. Und dass jetzt für diese Generationen, die diesen Zugang haben, die Gefahr der totalen Überforderung besteht. Und da gibt es ja erste Studien dazu, übrigens sehr parallel zum Bildungsgrad. Also Abiturientinnen und Abiturienten haben immer später Sex als ihre Eltern, während Kinder, und man muss ja Kinder sagen, die noch nicht einmal den Hauptschulabschluss haben, in der Regel schon Sex haben. immer früher. Und dann auch noch berichten, dass sie Pornografie nachstellen. Das heißt also, dass sie das mediale Bild, was ihnen vermittelt wurde, nachexerzieren. Und das ist natürlich eine so wuchtige Sexualität, die einem jungen Menschen, der sich da eigentlich erst rantastet, offensichtlich nicht adäquat zu sein scheint. Und hier warnen die Sexualtherapeutinnen und sagen, das kann nicht gesund sein auf Dauer.
Also gibt es eben vielleicht auch verschiedene Formen von Sexualität, die ganz junge, tastende Sexualität und dann vielleicht die völlig, wie soll ich sagen, ausgefeilte Sexualität, die in Pornos dargestellt wird, obwohl das ja auch manchmal nicht unbedingt eine ausgefeilte Sexualität ist.
Also da steht mir jetzt kein Urteil zu. Ja. Ich würde zunächst einmal sagen, dass egal um welche Art von Sexualität es sich handelt, wir doch alle wahrscheinlich zustimmen würden, dass sie selbstbestimmt sein sollte. Und diese Selbstbestimmung ist natürlich sofort in Frage gestellt, wenn ein junger Mensch sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse noch gar nicht kennt, sondern eigentlich nur mit einem Pseudobild von Anforderungen konfrontiert ist, das ihm die Illusion vermittelt, so sei Sexualität und so müsse er oder sie haben. Und das führt natürlich zu einer Diskrepanz von eigentlich ignorierten Bedürfnissen und dann diesem Druck einer Scheinwelt standhalten zu müssen.
Das scheint keine leichte Bürde. Ich will noch auf ein anderes Phänomen mal zurück, und zwar es gibt lustigerweise die Entwicklung, dass Geburtenraten nach oben schnellen, nachdem bestimmte Dinge passiert sind, zum Beispiel nach 9/11 oder in New York nach dem Stromausfall 1965. Hat Sexualität auch was mit Extremsituationen zu tun?
Ja, definitiv. Also um einmal bei der Mythologie anzufangen, es gibt Darstellungen von Eros und Thanatos, und die Archäologinnen sind sich nicht sicher, wer jetzt gerade auf dieser Statue abgebildet ist. Zum Beispiel in den Museen des Vatikan und so weiter gibt es einen Streit um. Also die Nähe zwischen zum Beispiel Tod und Erotik scheint selbst im Mythos schon eine Rolle zu spielen. Ich weiß nicht, ob es eine Studie darüber gibt, aber es ist ja eine geflügelte Vorstellung, dass zum Beispiel nach Beerdigungen Menschen ganz, ganz viel Sex haben.
Das habe ich noch nie gehört.
Okay, was wir aber alle zum Beispiel kennen, ist, dass in Extremsituationen, also zum Beispiel in Kriegen, oft Menschen meinen, sich für alle Ewigkeiten verliebt zu haben. Warum ist das so? Weil wir einerseits eine Möglichkeit in der Sexualität finden, unseren Stress abzubauen, im positiven Sinne Beruhigung zu finden, Bestätigung zu finden, im negativen Sinne auch Grausamkeit auszuüben. Das muss an dieser Stelle leider auch gesagt werden. Massenvergewaltigungen gehören zu allen Kriegen der Menschheit. Das ist einfach unsere unsympathische Gattung.
Leider ganz traurig.
Ganz traurig, aber eben Realität zeigt aber, dass Sexualität ganz viele Funktionen hat. Sie hat nicht nur die Funktion der Fortpflanzung, sie hat auch die Funktion der sozialen Bestätigung, ist eine intensive leibliche Kommunikation. Und das ja nicht nur bei uns. Also unsere nächsten Verwandten, zum Beispiel Bonobos, Schimpansen, da gibt es tolle Studien zu, die ja über die Geschlechtergrenzen hinweg sehr oft kopulieren. Und das ja eben nicht nur zur Fortpflanzung, sondern um soziale Bindungen zu schmieden. Da werden ganze Pakte zum Beispiel zum Austausch eines Anführers auf diese Weise geschmiedet. Und führen da also Funktionen ins Felde, die nicht mit Fortpflanzung zu tun haben.
Ich könnte jetzt ein bisschen suffisant sagen, vielleicht würde dieser Ansatz ja helfen, diese schlimmen Konflikte dieser Welt, die gerade aktuell sind, etwas beizulegen. Aber das ist wahrscheinlich zu utopistisch.
Ja, das ist wieder so diese Hoffnung der Lysistrata, ne? Also dass man, wenn man entweder Sexualität verweigert, Forderungen aufstellen kann oder eben zumindest vielleicht beschwichtigend auf Leute einwirken kann. Dass es aber sozusagen eine Mischung gibt zwischen äußeren Impuls und Veranlagung, das können wir auch empirische Sozialforschung, das ist das Brückenexperiment.
Da wollte ich jetzt noch drauf zu sprechen kommen. Bitte erzähl uns, was hat es mit dem Brückenexperiment auf sich?
Also das ist ja insofern spannend, als dass wir sagen können, wie ist denn das jetzt? Sind wir eigentlich determiniert? oder sind wir frei, in wen wir uns verlieben? Also wir hatten jetzt zum Beispiel dieses MHC-Gene. Da könnte man sagen, das schmecke ich sogar schon beim Küssen. Und ist das jetzt so, wenn ich dann das schmecke bei der Partnerin, dass ich dann sozusagen hemmungslos und unreparabel und vor allen Dingen determiniert mich verlieben muss?
Da muss ich mal kurz einhaken. Steht das in Verbindung zu den sogenannten Pheromonen, sozusagen diese Geruchsstoffe, die eigentlich, die ich nicht
in diesen Geruchsstoffen rieche? Scheint das auch kodiert zu sein. Dass man, also will also besagen, bin ich sozusagen den gewissen Reizen einer potenziellen Partnerin, eines Partners machtlos ausgeliefert. Dem scheint nicht so zu sein. Das scheint eine Kombination zu sein aus Impulsen und Reizen, persönlicher Bereitschaft und Situation. Jetzt kommen wir mal zur Situation. Also wir nehmen eine sehr attraktive kanadische Studentin in den 70er oder 80er Jahren und stellen sie jeweils auf zwei unterschiedliche Brücken. Und ihr Verhalten ist kodiert und ihre Fragen sind kodiert. Sie spricht nämlich Männer auf der Brücke an und führt ein Interview. Und am Ende des Interviews gibt sie ihnen ihre Telefonnummer, falls sie noch Fragen hätten. Was sich aber massiv unterscheidet, ist die Brücke, auf der das Ganze stattfindet. Das eine ist eine Hängebrücke über einen riesigen Abgrund, die schwankt. Und das andere ist eine feste Steinbrücke, relativ langweilig, leicht zu passieren.
Eine schöne, sichere Brücke sozusagen.
So. Was meinst du, welche Gruppe von Männern ruft an?
Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe es ja gelesen, ich kenne ja deine Antwort. Ich habe aber vermutet, dass eigentlich die Männer anrufen, die über die sichere Brücke gehen, weil sie sich sicher fühlen und deswegen Zeit haben und Muße und Ressourcen, die Frau anzurufen. Aber dem ist nicht so.
Dem ist nicht so. Mit natürlich Ausreißern. Also ich wäre eher der Typ Steinbrücke, denn ich habe Höhenangst. Die Frau kann so, noch so attraktiv sein, ich würde es gar nicht bemerken, ich hätte einfach nur Angst vor der Höhe. Aber der durchschnittliche Mann projiziert die Erregung, die er durch den Ort hat, auf das Gegenüber. Weswegen folgende Lehre eigentlich dabei rauskommt, wenn ich mich verlieben will, sollte ich an spannende Orte gehen. Weil dort, wo Spannung steht, projiziere ich einen Teil dieser Wahrnehmung auf das Gegenüber.
Das klingt ja jetzt eigentlich ganz schön.
Ja, natürlich. Es ist ja auch nicht verboten, sich auf Hängebrücken zu verlieben, sofern es wechselseitig ist.
Okay, das war unsere Folge Evolutionstheorie und empirische Soziologie des Podcastes Liebe, Sex und Freundschaft, Fragen und Antworten der Philosophie. Markus, es hat wie immer viel Spaß gemacht. Schön, wenn man immer was dazulernt. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Und wir hören uns bald wieder zur nächsten Folge des Podcasts Liebe, Sex und Freundschaft, Fragen und Antworten der Philosophie. Das war unser Podcast Liebe, Sex und Freundschaft, Fragen und Antworten der Philosophie. Mit Markus Tiedemann und Katrin Tuminski, Musik Sven Germeroth, Technik Birgit Nockenberg. Und schaltet auch das nächste Mal gern wieder ein.